HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it.
Bye bye.
Dann wird jeder Abgeordnete einzeln vor der Frage stehen, will ich mein Land ohne Abkommen aus der EU ausscheiden lassen, mit allem, was das bedeuten könnte, mit allem Chaos, mit allen Unsicherheiten.
Das tut uns leid.
Therefore is the time truly to take back control.
Es ist jetzt die Zeit, die Kontrolle wirklich zurückzugewinnen und den eleganten, würdigen und großartigen Austritt hinzulegen, für den dieses Land gestimmt hat. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Chequers wegzuschmeißen.
This is the moment to chuck Chequers.
Bye bye. We say bye bye.
Is the Prime Minister aware?
Ist Ihnen eigentlich klar, dass das nicht der Brexit ist, für den die Leute gestimmt haben und dass Sie heute die Unterstützung zahlreicher konservativer Abgeordneter und von Millionen Wählern im ganzen Land verloren haben?
And millions of voters across the country.
Bye bye.
Es ist alles denkbar, von Neuwahlen, von einem Stopp des ganzen Prozesses über ein zweites Referendum bis hin zur Überlegung, kann man vielleicht nicht doch nochmal nachverhandeln.
Ja, da gehen Sie dahin. Aber bis es soweit ist, produzieren Sie noch jede Menge Durcheinander. Denn das Chaos hat eine Heimat, Großbritannien. Was vor einiger Zeit noch als hochnäsiger Pessimismus von Festlandeuropäern abgetan werden konnte, verdichtet sich zu realistischer Einschätzung. Und das ausgerechnet, seit die britische Premierministerin und die Europäische Union den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen verkündet haben. Seitdem gibt es kein Halten mehr im Inselreich. Theresa May zerbröselt ihre Regierung und ihre bis dahin geliehene Mehrheit im Parlament. Der eben einberufene EU-Gipfel zur Abstimmung des Brexit-Deals könnte obsolet sein, bevor er zusammengekommen ist, denn bis dahin könnten ihm die Vertragspartner im Vereinigten Königreich abhanden gekommen sein. Vielleicht könnten die Briten am Ende sogar aus dem Ausstieg wieder aussteigen und den Brexit rückgängig machen wollen, was nicht unbedingt gelingen muss, denn eigentlich sind sie ja bereits ausgetreten aus der EU, verhandelt wurde ja nur noch um das Wie. Erleben wir also dann Neuwahlen in Großbritannien, den ganz großen Bruch und neue Beitrittsverhandlungen mit der EU? Oder geht's vielleicht auch ein bisschen kleiner, womöglich sogar vernünftiger? Over and out. Ein Land zerlegt sich selbst. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno gesagt und Christian Lindner vor kurzem, besser nicht regieren als falsch regieren. Beides gilt offensichtlich nicht für Großbritannien. Dort kann man das Falsche richtig machen und es wird regiert um jeden Preis. Was aber auch alles nur Interpretation ist und so einem Festlandeuropäer gar nicht zusteht, weil der gar nicht verstehen kann, was in Inselköpfen vorgeht. Also halten wir uns lieber an das Sichtbare. Was ist geschehen, seit der Brexit offiziell ausgehandelt ist und Theresa May die Rücktritte vor die Füße fielen? Aus London, Anne Dämmer.
Für Theresa May ist es bislang ein ruhiger Tag gewesen. Es gab keine weiteren Rücktritte. Vor dem Parlament schwenken nur vereinzelt Brexit-Gegner die Europafahne. Drei Flaggen liegen für spontane Demonstranten bereit. Die Londonerin Kate hat die 500 Seiten der Brexit-Vorlage nicht gelesen. Die wesentlichen Eckpunkte kennt sie aus den Medien. Es ist wirklich ein schlechter Deal. Es ist nicht ganz so schlimm wie ein No-Deal, also ein Austritt ohne Abkommen. Aber ich will, dass wir in der EU bleiben und nichts anderes.
Don't want anything other than to remain in Europe.
Mark Bowen ist Labour-Wähler. Beim Referendum vor 2 Jahren hat er für den Brexit gestimmt. Doch was daraus geworden ist, sei erschütternd.
The whole thing's a disaster, really.
Die ganze Sache ist ein Desaster. Theresa May macht einen echt schlechten Job, aber in der jetzigen Situation würde das wohl niemand hinbekommen.
You know, she's not going to do a very good job, and neither would anyone else.
Leute wie Mark Bowen wollte May heute Morgen von ihrem Brexit-Deal überzeugen. In der Morningshow des privaten Radiosenders LBC stand die britische Premierministerin den Briten Rede und Antwort und erklärte, wie es weitergehen soll mit Großbritannien. Jeder Parlamentarier wird für sich entscheiden, ob er oder sie für das Abkommen oder dagegen stimmen wird. Ich möchte allen Parlamentariern sagen, es ist wirklich der beste Deal für Großbritannien. Im Parlament schien das gestern niemand so zu sehen. In rund 3 Stunden haben die Abgeordneten den Entwurf für das Abkommen mit der EU zerlegt. Obwohl sich das Kabinett am Abend zuvor dafür ausgesprochen hatte, traten der Brexit-Minister Dominic Raab und die Arbeitsministerin Esther McVeigh sowie weitere Regierungsmitglieder zurück. Brexit-Hardliner wollen ein Misstrauensvotum gegen Theresa May auf den Weg bringen. Noch ist unklar, ob sie die Stimmen zusammenbekommen. Umweltminister Michael Gove will die britische Premierministerin weiter unterstützen. Ob er nach wie vor Vertrauen in Theresa May habe, will eine BBC-Reporterin wissen.
Hello, do you have confidence in the Prime Minister, Mr. Gove?
I absolutely do. I've had a very good morning.
Natürlich habe ich das. Ich hatte gerade eine sehr gute Sitzung mit meinen Kollegen aus dem Umweltministerium. Wir wollen sicherstellen, dass wir wichtige Richtlinien für die Umwelt, Landwirtschaft und die Fischerei festlegen. Ich freue mich auf die Arbeit mit all meinen Kollegen in der Regierung und im Parlament für eine bestmögliche Zukunft. Es ist jetzt wichtig, dass wir dafür das richtige Abkommen erzielen.
Michael Gove hat den nun vakanten Posten des Brexit-Ministers abgelehnt, weil Theresa May laut britischen Medienberichten nicht auf seine Forderung einging. Der Umweltminister, bekanntermaßen ausgewiesener Brexiteer, wollte weiterverhandeln. Doch diese Forderung wies May zurück, heißt es. Trotz offensichtlicher Differenzen bleibt er, tritt nicht zurück. Auch der Handelsminister Liam Fox unterstützt die Premierministerin.
And I hope that we all take a rational and reasonable view of this.
Ich hoffe, dass wir einen ganz rationalen Blick darauf werfen. Wir wurden nicht gewählt, um das zu tun, was wir wollen. Wir wurden gewählt, um im nationalen Interesse zu handeln. Am Ende hoffe ich, dass das Parlament erkennen wird, dass ein Abkommen besser ist als ein No-Deal-Brexit. Die Wirtschaft braucht gewisse Sicherheiten und Vertrauen, um planen zu können. Und auch andere Länder warten auf diese Sicherheit, weil sie mit uns anfangen wollen, über Handelsabkommen zu sprechen.
Am Ende bleibt die Frage, wird Theresa May den Deal trotz Gegenwind aus allen Richtungen durch das Parlament bringen? Dafür muss sie wohl noch einige Überzeugungsarbeit leisten, bei den Pro-Europäern als auch bei den Brexit-Befürwortern. Eine fast unmögliche Aufgabe, der sich Theresa May stoisch stellt.
Von Anne Demmer, die aus London berichtet hat, jetzt zu Anne McElvoy, Journalistin bei der BBC und vor allem bei dem britischen Wirtschaftsmagazin The Economist. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich habe jetzt ein paar Fragen, die Ihnen womöglich etwas dumm vorkommen könnten. Sie sind aber der Tatsache geschuldet.
Bestimmt nicht.
Doch, ich glaube.
Aha, Sie sind okay, aber, dann probieren wir es mal.
Sie sind der Tatsache geschuldet, dass wir hier auf dem Festland schon gewisse Probleme haben zu verstehen, wie die Brexiteers ticken. Mhm. Also, Premierministerin Theresa May will den Brexit und Labour-Chef Jeremy Corbyn sagt es zwar nicht so laut, aber will ihn eigentlich auch. Diejenigen, die Theresa May jetzt die Gefolgschaft gekündigt haben, wollen ihn auch. Es geht also nicht um das Ob, sondern es geht immer nur um das Wie. Nun gibt es einen Vertrag, der den Austritt aus der EU regelt und alle sagen, es ist besser, den zu haben als gar keinen. Aber der entzweit die Austrittswilligen. Weshalb?
Ja, weil dieser sogenannte Austritt für die Brexiteers oder für vielen Brexiteers, es sind welche, die geblieben sind, das hatten Sie gerade da in Ihrem Bericht. Aber wenn, ja, gehen Sie davon aus, dass die Brexiteers wollten sozusagen Distanz von der EU und wollten mehr auf eigene Faust handeln, dass das Land mehr sozusagen auf eigene Faust handelt und auch vielleicht mehr sozusagen seine Zukunft mehr in Richtung von einem so Handels, Entschuldigung, ich habe ich muss das erstmal nochmal formulieren, dass wir vielleicht eine Anlehnung vielleicht mehr nach den Vereinigten Staaten oder dass unser Handel mehr in diese Tendenz geht. Und das Abkommen, wie es jetzt da ist, bindet uns nach wie vor sehr stark an der EU. Na, wenn man sozusagen ein weicher Brexiteer ist, dann ist man damit zufrieden, man kann damit leben. Ich fände das eigentlich auch okay, aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn man am Anfang den Wunsch hatte, weg von der EU und findet sich nach wie vor nach 2 Jahren noch sehr dicht, sehr nah dran an der EU gebunden, dann ist man nicht so zufrieden.
Okay, das heißt, ich übersetze das jetzt mal in das, was ich verstanden habe. Die Hardliner wollen einen harten Brexit, sie lehnen eigentlich einen Austrittsvertrag mit der EU ab, weil der sie zu sehr bindet an die EU.
Genau, und da ist Stichpunkt ist zum Beispiel Zollverein. Wenn man ein echter Hardline-Brexiteer ist, dann will man, und das hat Jacob Rees-Mogg ganz knallhart im Parlament, das hatte Premierminister Theresa May vorgeworfen, dass sie hat am Anfang angedeutet, man würde nicht mehr in diesem Zollverein sein und jetzt ist man dann doch in diesem Zollverein oder für eine befristete Zeit, das könnte vielleicht 2 Jahre, aber es könnte dann sich danach noch hinausdehnen. Und da kommt man so mit diesem schönen Metapher Hotel Kalifornien. Man kann aus der EU auschecken, aber man kommt da nie wieder frei. Und das ist, glaube ich, das, was diese große Spannung und dass diese große Spannung innerhalb der Regierung was zum Platzen gebracht hat in dieser Woche.
Hier bei uns wird immer als einer der Knackpunkte die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland dargestellt. Die EU will da keine harte Zollgrenze um keinen Preis. Ist das unser Problem oder auch ein britisches?
Ja, das ist eigentlich ein Gesamtproblem. Man stelle sich vor, es käme so ein Zustand in Deutschland, wo das zwischen Bayern und Berlin irgendeine Grenze gezogen werden soll. Das ist so ungefähr damit zu vergleichen. Und das ist natürlich die Hauptstreitfrage hier. Wie kann man das so machen, wenn Irland, Republik Irland, in der EU ist und bleiben will und Nordirland zum Vereinigten Königreich gehört und nicht bleiben will oder vielleicht nur in dieser sozusagen in dieser Zwischenzone lebt. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn man keine Grenzkontrolle wieder einführen will. Und da spielt die Geschichte mit eine Rolle. Wir kommen da aus einer Zeit des harten Konflikts und bewaffneten Konflikts zum Teil zwischen in Irland und zwischen IRA damals als Terroristengruppe, aber auch andere, so eine starke republikanische Tendenz und Nordirland, wo die Meinung, die überwiegende Meinung ist, sie gehört zum Vereinigten Königreich und sie machen das mit, was London will. Und das ist natürlich auch psychologisch wie auch in einem praktischen Fall sehr, sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel einen Zoll erhebt, dann hat man fast eine weiche Grenze wieder eingeführt und da werden die Leute ziemlich nervös. Und das kann man ja auch von Mainland aus verstehen.
Das werden wir nochmal ansprechen in der Sendung später, denn es könnte ja auch sein, dass der alte Konflikt wieder aufscheint. Eine Frage noch. Die Tories sammeln gerade Briefe von Abgeordneten, die ein Misstrauensvotum gegen Theresa May fordern. Derzeit sollen es 21 sein. Wenn 48 solcher Briefe vorliegen, wird es ein Misstrauensvotum geben. Ist das ein innerparteiliches Verfahren oder ein parlamentarisches?
Das ist ein innerparteiliches Verfahren. Das ist ein Spezifikum der konservativen Partei. Das weiß ich wirklich, weil ich das schon seit 20 Jahren mich mit dieser Partei und mit der Politik beschäftige. Und als ich angefangen habe, da natürlich damals als sehr, sehr junge Journalistin, war das der Fall bei John Major. Das war das eigentlich dasselbe Thema. Es war Europa und EU und EU-Ablehnung oder Anlehnung. Und es kam damals zu einem Vertrauensvotum in John Major. Das hat er knapp gewonnen und damit hat er sich ein Jahr Zeit gekauft. Und das ist sehr interessant und sehr wichtig für Theresa May. Sie macht weiter, sie macht das, da hat jemand sehr schön gesagt hier, wie in diese 12-Schritt-Programm, die man mal so als vielleicht als Alkoholiker machen muss. Sie macht das Tag für Tag, fast Stunde für Stunde, aber sie schiebt das voran. Sie ist noch da. Und sie meint, okay, wenn man 48 Stimmen gegen mich sammelt, dann machen wir das. Ja.
Und dann
versuchen wir, was denn passiert. Weil wir wissen nicht, dass genug Euroskeptiker sie so an Jacob Rees-Mogg und an diese ziemlich extreme Tendenz, dass sie denn das auch wollen. Wenn sie das verlieren, dann müssen sie Theresa May noch ein Jahr dulden. Damit kauft sie sich Zeit. Ist natürlich ein Wahnsinnsrisiko, muss man sagen. Ja. Aber sie ist dann in diesem, vielleicht, wenn man das von so betrachtet, ist sie ziemlich tapfer. Sie stellt sich noch zur Wahl.
Anne McElvoy, Journalistin bei der BBC und dem britischen Wirtschaftsmagazin The Economist, erklärt uns, was Theresa May macht. Sie pokert. Dankeschön. Over and out, ein Land zerlegt sich selbst.
Jetzt lernen wir über Received Pronunciation. Es gibt ein sprachliches Phänomen namens Received Pronunciation, RP. RP wird nur von der Queen und den hohen Vertretern der politischen Klasse gesprochen. Margaret Thatcher nahm extra Sprechunterricht, um alle die schrecklichen Dinge, die sie unserer Gesellschaft antun wollte, besser vortragen zu können. Fast niemand spricht so. RP ist so wie das Atlantis unter den britischen Akzenten. Doch dank des BBC World Service, romantischer Komödien mit Hugh Grant, englische Lern-CDs und Monty Python, ist es in den Augen uninformierter Ausländer weltweit zum britischen Normalakzent geworden. Und dann kommen sie uns besuchen. Sie sind voller Selbstvertrauen. Schließlich haben sie Englisch jahrelang in der Schule gelernt. Sie haben alle Harry Potter Bände im Original gelesen, sogar zweimal. Haben 100 Stunden an ihrem TH gefeilt und wollen ihre Sprachkenntnisse jetzt endlich stolz demonstrieren.
Und das geht dann schief. Der britische Autor Adam Fletcher, Autor des Buches So Sorry, darin erklärt er sein Land für Ausländer, aber auch diverse Missverständnisse der Ausländer sein Land betreffend. Eines davon betrifft die gestellte englische Aussprache, die wir für very British halten, die es aber nicht ist. Fortsetzung folgt. Wo man alles andere außer womöglich Received Pronunciation lernen kann an den britischen Hochschulen, da geht derzeit die Angst um, die Angst vor dem Brexit. Die britischen Studenten haben Angst, dass sie demnächst ziemlich allein sein werden, ohne die vielen Studien und Fördermöglichkeiten vom europäischen Festland und auf dem Festland.
Mit einer Hand die Tasche voller Bücher geschultert, mit der anderen die Augen vor der Sonne schützend, steht Jacob vor einem Studentencafé des University College London. Er ist Biologiestudent und einer von vielen, die befürchten, dass der Brexit negative Auswirkungen auf die persönliche akademische Laufbahn hat.
Der Brexit ist ein Riesenproblem. Ich selbst habe natürlich für unseren Verbleib in der EU gestimmt. Das hat jetzt starke Auswirkungen auf meine Zukunft, Ferien und so weiter. Ich will mal als Mikrobiologe in Afrika oder auch Europa arbeiten. Vielleicht bekomme ich jetzt keine Visa mehr oder Forschungsgelder. Die EU wird uns jedenfalls nicht mehr unterstützen. Das verbaut mir so manche Möglichkeit. Das ist ganz schlecht.
Fast nirgendwo ist das Entsetzen über das Ergebnis des Referendums größer als an der Uni. Die Hochschule ist der Ort, der alles repräsentiert, was der Brexit augenscheinlich nicht ist. Integration, Multikulturalismus, Wissenschaft. Jetzt machen sich hier Zukunftsängste und Unsicherheiten breit. Jack ist Student der englischen Literatur.
Ich wollte mich ja an der Sorbonne bewerben, aber ich habe es aufgegeben. Der Brexit tritt da einfach zu sehr auf die Bremsen. Niemand weiß, wie die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien aussehen werden.
Ein Auslandssemester in einem anderen EU-Land durch Programme wie Erasmus war bisher ein bewährter Weg für kulturellen Austausch und akademische Weiterentwicklung. Schnelle Bewerbung, keine Studiengebühren. Jetzt hängt alles in der Luft.
I was aware the future of Erasmus was at risk. It's such a great opportunity for cultural exchange that it seems a shame to lose it.
Erasmus zu verlieren wäre schrecklich, findet Physikstudent Ashwin. Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass Großbritannien vorläufig nur bis 2020 in dem EU-Förderprogramm verbleibt. Die britische Regierung hat nun ihre Zusage gegeben, dass EU-Studenten, die sich bis Herbst 2019 für ein reguläres Studium in England einschreiben, dieses auch zu Ende führen dürfen, ohne höhere Studiengebühren zu blechen. Alles danach liegt im Nebel. Viele britische Studenten geben der Regierung die Schuld. Sie beklagen, dass sie nicht ausreichend über die möglichen Auswirkungen des Brexit auf ihre Bildung und ihre Karrieren informiert wurden.
Die Regierung will niemanden richtig informieren. Dumm ist das. Es ist ihnen egal, wie sich manche Leben deswegen ändern.
Die Regierung nutzt aus, dass es für manche schwer ist, politisches Kauderwelsch zu verstehen und wirft uns nur Brocken hin. Sie sind unverantwortlich und machen die Bevölkerung klein. Es gab nicht viele Infos über den Brexit. Die Entscheidung fiel schnell und David Cameron, der alles erst ins Rollen gebracht hat, hat sich einfach vom Acker gemacht.
Viele, wie Chemiestudentin Alessandra, haben auch Angst vor der europäischen Reaktion auf den Brexit.
Die EU will an Großbritannien ein Exempel statuieren und es für andere Länder unattraktiv machen, sie zu verlassen. Sie werden uns also viele Steine in den Weg legen.
Zurzeit sind über 40.000 britische Studenten an europäischen Hochschulen eingeschrieben und umgekehrt über 130.000 EU-Studenten an britischen Universitäten. Doch dort werden seit dem Brexit die Bewerbungen weniger und eine endgültige Einigung über die Zusammenarbeit von Hochschulen aus Großbritannien und Europa ist nicht in Sicht.
Olivia Stracke hat berichtet. Von der Wissenschaft gehen wir jetzt zur Wirtschaft und da zur Finanzwirtschaft, dem wichtigsten Wirtschaftssektor der Briten, zumindest der britischen Hauptstadt. Stefan Wolf im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Politisches Hickhack und sprunghafte Entscheidungen sind Gift für die Wirtschaft. Das ist ein Merksatz, den wir alle gut gelernt haben. Was derzeit in London geschieht, müsste also das Gegenteil dessen sein, was sich die Unternehmen und Investoren wünschen. Ist das so?
Das ist ganz genau so. Es herrscht heilloses Durcheinander. Und wenn man sich bei den Wirtschaftsverbänden umhört, dann wird ganz schnell klar, die planen alle für einen harten Brexit. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rät seinen Mitgliedern ganz explizit dazu. Auch der Bund der Ingenieure, VDI, hat ebenfalls davon gesprochen. Der Bund der Deutschen Industrie hat davon gesprochen. Selbst der Bauernverband sagt seinen Mitgliedern, passt auf, wappnet euch. Man darf eben auch nicht unterschätzen, die Handelsbeziehungen sind sehr eng. Da steht eine Menge auf dem Spiel.
In letzter Zeit mehren sich dann auch die Meldungen von Banken, die ihren Sitz nach Frankfurt verlegen oder den vorhandenen Sitz in Frankfurt ausbauen. Ist das jetzt ein richtiger Trend oder reden sich die Frankfurter nur den Brexit schön?
Ja, das eine und das andere stimmt beides letztendlich. Also es war ja von einem Riesen-Run die Rede anfangs, dass man gesagt hat, Frankfurt ist das neue London und das dauert gar nicht mehr so lange. Goldman Sachs hat angekündigt, den Europasitz nach Frankfurt zu verlegen. Morgan Stanley ebenfalls, also zwei bedeutende US-Großbanken. Am Ende ist aber bislang noch nicht so viel passiert, wie man das eigentlich erwartet hat. Es werden also im Laufe der nächsten Monate 1780 Arbeitsplätze von London nach Paris verlegt, 1180 nach Frankfurt. 150 nach Dublin und 1500 verteilen sich auf den Rest der EU. Das ist nicht so der große Aderlass, wie man ihn vielleicht erst einmal erwartet hat. Aber das kann sich im Falle eines harten Brexit noch ändern.
Nun ist ja unsicherer denn je, dass der Brexit wirklich kommt. Also es könnte ja auch Neuwahlen geben im UK, es könnte auch ein neues Referendum geben. Was ist, wenn der Brexit nicht kommt? Ziehen die Banken dann wieder zurück nach London, die jetzt schon den Sitz verlegt haben oder das angekündigt haben?
Also wer seinen Sitz verlegt hat, der wird ihn ganz bestimmt nicht wieder zurückverlegen. Das ist einfach mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld verbunden. Das heißt, London wird definitiv Geschäft verlieren, ob man nun in der EU bleibt oder nicht.
Könnte der Brexit, wenn er kommt, für London nicht vielleicht auch ein Gewinn sein? Theresa May hat doch angekündigt, dann ohne die Bindung an die EU Großbritannien zu einer Art, nenn's mal einfach Steuerparadies zu machen, also Bermuda am Ärmelkanal. Die Briten könnten auch den Billiglohnsektor ausbauen, die Gewerkschaften noch weiter zurückdrängen und so weiter. Das entzweit zwar vielleicht die Gesellschaft noch weiterzieht, aber Investoren und Spekulanten an, könnte doch auch ein Brexit-Boom bedeuten, oder?
Das wäre durchaus möglich. Man nennt ja den Finanzdistrikt in London, bezeichnet man ja auch als City oder als Insel auch manchmal. Und da ist der Weg zu den Cayman Islands gar nicht mehr weit. Also Spaß beiseite, natürlich ist es durchaus so, dass niedrigere Steuern durchaus Banken anlocken und Finanzgeschäfte anlocken. Das hat man bei dem Dublin-Boom gesehen in Irland, die ja mit sehr niedrigen Unternehmenssteuern gelockt haben. Aber das richtig große Geschäft mit Aktien und Anleihen, das wichtige Geschäft, das Brot- und Buttergeschäft, das wird sicherlich auf dem Kontinent landen.
Dann habe ich in letzter Zeit noch von ein paar Nebenproblemen des Brexits zugehört. Es kommt da ja jeden Tag immer mal ein bisschen mehr raus. Ich habe gehört, dass UK-Schatzbriefe dann wertlos sein könnten. Wieso das?
Ja, nicht alle UK-Schatzbriefe könnten wertlos sein, sondern Schatzbriefe, die hier gehandelt und gehalten werden und die über britische Grundstücke gesichert sind, weil wenn die dann von einer Grenze durchzogen werden, dann sind die Grundstücke bzw. die Sicherheiten weg. Es gibt aber auch andere Probleme, wie zum Beispiel mit Fonds, die ja auch überlegen, ihren Sitz von der Insel ins Ausland zu verlagern. Da gibt es dann viele kleine steuerliche Nicklichkeiten, mit denen sich Anleger in Zukunft herumschlagen müssen.
Überschauen wir eigentlich, was mit dem Brexit alles anders wird?
Ich glaube, dass das kaum überschaubar ist. Man kann sich wappnen, so viel man will. Die Handelsbeziehungen sind einfach in dieser langen, jahrelangen EU-Geschichte so intensiv zusammengewachsen, dass man die Uhr eigentlich gar nicht mehr zurückdrehen kann. Und wenn man das dann mit einem Schlag versucht, dann ist natürlich die Gefahr eines großen Knalls immens groß.
Stefan Wolf im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Over and out, ein Land zerlegt sich selbst. Der Tag in H2 Kultur.
Dann steigen Sie aus dem Flugzeug, setzen sich in den Zug, steigen Sie aus dem Zug und in einen Taxi und begegnen wirklichen Engländern aus dem richtigen Leben. Worte dringen aus ihren Munden. Unverständliche Worte. Sie erstarren. War das Englisch? Es klang nicht so. Sie schauen sich um. Ein roter Doppeldecker-Bus fährt vorbei. Darin sitzt ein Mann und isst ein dreieckiges Sandwich. Leichte Regen tropfen ans Taxifenster. Sie sind eindeutig in England. Es muss Englisch gewesen sein. Sorry, stammeln sie. Wieder merkt der Mann am Steuer dieses komischen Geräusche. Sie versuchen zu raten, was er will. Wahrscheinlich liegt es nur an ihm. Doch es geht so weiter. Egal, wohin sie sich wenden, mit wem sie sprechen, alles Kauderwelsch. Sie fragen sich, was sie eigentlich alle die Jahre gelernt haben und beginnen an sich zu zweifeln. Tun sie das nicht. Es liegt nicht an ihnen, sondern an uns. Der durchschnittliche Brite spricht Englisch, als würde er durch einen schlammigen Schuh reden.
Adam Fletcher las aus seinem Buch So Sorry. Er erklärt uns die Briten und bisweilen auch ihre Sicht auf die Deutschen. Das Chaos, das die Briten mit dem Brexit gerade veranstalten, erklärt das allerdings auch nicht vollständig. Deshalb machen wir weiter mit unseren Versuchen, das alles ein wenig zu sortieren. Und das machen wir jetzt mit Professor Christian Tomuschat, Völker- und Europarechtler an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Zwei grundsätzliche Fragen würde ich gerne mit Ihnen klären. Die erste: Können die Briten den Brexit-Beschluss rückgängig machen, falls es jetzt zum Beispiel zu Neuwahlen käme oder falls doch noch ein zweites Referendum mit anderem Ausgang kommt? Können die dann einfach sagen, April, April haben wir nicht so gemeint, wir treten doch nicht aus?
Ja, es gibt zwei Probleme, die sich dabei stellen. Zunächst einmal, nach britischem Recht ist das möglich. Nach britischem Recht kann man da alle Dinge wieder aufnehmen, das Ganze revidieren. Also das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, wie steht es nach dem Völkerrecht, nach den europäischen Verträgen, nach dem Artikel 50, nicht wahr? Der sieht ja vor, dass ein Land aus der Europäischen Union ausscheiden kann. Das ist die Vorschrift, die ist mit dem Lissabon-Vertrag eingefügt worden. Vorher hat es lange Jahre Streit darüber gegeben, ob man überhaupt wieder aus der EU ausscheiden kann. Das ist mittlerweile geklärt. Der Artikel 50 ist die feste Rechtsgrundlage für einen solchen Austritt.
Der Artikel 50 sagt aber, oder regelt aber, zumindest lese ich den so, ich bin kein Jurist und deshalb ist mir das mit dem Interpretieren manchmal ein bisschen schwierig. Da steht eigentlich nur, wenn du deinen Austritt erklärst, dann gibt es ein Datum, nämlich das Datum der Erklärung des Austritts und zwei Jahre später bist du raus. In diesen zwei Jahren kann man verhandeln, wie du rausgehst, aber dann bist du raus. Da steht nicht, in der Zwischenzeit, in diesen zwei Jahren kannst du sagen, nee, habe ich nicht so gemeint.
Ja, insgesamt ist der Artikel 50 ja eine sehr unklare Vorschrift, nicht? Man hat mit vielem auch gar nicht gerechnet, dass möglicherweise ein Land sich dann umentscheiden könnte. Und da steht zunächst einmal auch nur drin, dass ein Land seine Absicht mitteilt der Europäischen Union. Und das klingt zunächst einmal, wenn man das wörtlich interpretiert, als etwas ganz Unverbindliches. Da wird eine Absicht mitgeteilt, aber diese Absicht ist dann doch eine echte Kündigungserklärung. Das ist schon, glaube ich, ganz eindeutig. Aber die Vorschrift sagt auch gar nichts darüber, was eintreten soll, wenn man sich nicht einigt über einen Austrittsvertrag. Auch das ist von den Verfassern nicht vorgesehen worden. Also die beiden Seiten sollen sich ja über einen Vertrag einigen und man ging also fest davon aus, dass das ja eine Selbstverständlichkeit wäre. Das ist aber keineswegs der Fall, wie die heutige Situation uns zeigt.
Das heißt, es ist eigentlich ein Schönwettervertrag, der Vertrag von Lissabon, zumindest in diesem Artikel 50. Die haben nicht gedacht, dass es so stürmisch werden könnte, wie es jetzt geworden ist.
Nein, niemand hat daran gedacht. Aber insgesamt ist der Artikel 50 ja schon ein Eingeständnis, dass es zu einem Zerwürfnis kommen könnte zwischen der EU und einem Mitgliedsland. Also immerhin, da hat man also gewisse Vorkehrungen getroffen, aber das auch nicht bis zum Ende sich ausgemalt, was da nun eigentlich passieren kann. Also meiner Auffassung nach ist der Artikel 50 in der Tat diese Erklärung, die abgegeben wird, das ist an sich schon eine echte Kündigungserklärung. Und im Zivilrecht würde man zum Beispiel sagen, ja, wenn ich etwa einen Mietvertrag kündige, dann ist das gekündigt, das ist eine gestaltende Erklärung und daran ist dann nichts mehr zu ändern.
Ja, das heißt, ich kann meinem Vermieter nicht nach zwei Monaten bei drei Monaten Kündigungsfrist sagen, war nicht so gemeint, ich bleib doch wohnen.
Genau, ja, so ist es. Also,
aber gestaltend ist die Erklärung des Austritts aus der EU ja auch, weil dann treten ja gerade diese Verhandlungen erstmal in Kraft. Dann wird ja überhaupt verhandelt. Das heißt, es wird ja was gestaltet.
Ja, ja, es wird ein Verfahren eingeleitet. Ja, das ist eine echte Gestaltungserklärung. Damit wird das Rechtsverhältnis umgestaltet. Da wird dieses Verfahren eingeleitet. Und also es passiert einiges dabei. Und man könnte natürlich dann auch sagen, ja, wenn das einmal in Gang gebracht worden ist, dann ist das definitiv. Man kann sich nicht da sprungweise hin und her entscheiden, mal so, mal so. Aber ich denke, die Logik des Vertrages ist nicht so wie im Zivilrecht. Also man würde auf dem Standpunkt beharren, dass Kündigung Kündigung ist, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn großartige Interessen damit geschützt würden. Mhm. Aber für die EU ist ja kein großes Interesse daran ersichtlich, dass nun Großbritannien daran festgehalten werden müsste.
Also die EU möchte Großbritannien eher in der Europäischen Union halten.
Ja, ich denke, so ist das wohl, nicht? Weil alle sehen, dass also der ungeregelte Austritt doch nicht nur für die Briten einen riesigen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde, aber auch für uns, für unsere Exportindustrie. Also wenn es gibt so unendlich viele Verbindungen, die sich mittlerweile geknüpft haben. Ich war über 40 Jahre und das kann man eben nicht von heute auf morgen aufbrechen, sondern das sind Beziehungen, die sich fest etabliert haben. Wirtschaftliche Strukturen gibt es und also wir haben eigentlich alles Interesse daran, dass die Briten bei uns bleiben.
Nun nochmal zurück zu den Briten. Was könnten die denn machen? Die haben keine geschriebene Verfassung, das heißt, es ist eigentlich auch nicht geregelt, was bei einer Volksabstimmung oder nach einer Volksabstimmung passiert, oder?
Ja, es ist das Referendum, die Volksabstimmung ist eigentlich im britischen Verfassungsrecht nicht vorgesehen. Natürlich hat Großbritannien eine im materiellen Sinne eine Verfassung, aber es gibt nur wenige geschriebene Regeln und gerade solche grundlegende Züge des britischen Verfassungssystems sind eben nicht schriftlich fixiert. Das wird dann jeweils politisch entschieden. Es hat schon eine ganze Reihe von Referenden gegeben und gar nicht viele, aber bei wichtigen politischen Entscheidungen ist man der Auffassung, ja, das sollte doch durch eine Volksabstimmung legitimiert werden. Das ist hier wieder ein solcher Vorgang, wo man der Auffassung war, das ist ein solcher Einschnitt, dass das nicht allein dem Parlament überlassen werden soll.
Aber man
kann das machen, wie man will. Der Gesetzgeber in Großbritannien ist frei.
Und er könnte auch noch eins machen oder das alte mit einer neuen Mehrheit ignorieren. Könnte er auch.
Genau. Okay. Das kann er machen. Er kann das umstoßen. Das ist einfach ein politisches Kalkül. Kriegt man da eine Mehrheit zustande, da muss sich ja einer jemand zum großen Aufforderer, zum großen Beweger für eine solche Initiative machen. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich dabei verkalkuliert und dabei seine politische Zukunft für immer aufs Spiel setzt.
Aber in dem derzeitigen Chaos könnte so ein Phönix ja auch noch auftauchen, oder?
Ja, das ist immer denkbar. Also das ist derart undurchschaubar im Augenblick, was da passieren könnte. Im Grunde sind das jetzt tageweise, kann man einen Film drehen, ja, wie das möglicherweise laufen kann, ob die Theresa May sich halten kann und so weiter und so fort. Also es ist wirklich spannend.
Den Film wird es sicher geben. Vielen Dank, Professor Christian Tomuschat, Völker- und Europarechtler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Danke Ihnen.
Vielen Dank auch.
Falls es so käme, dass der Brexit nicht käme, dann wäre zumindest in einer Region des Vereinigten Königreichs das erleichterte Seufzen sicher deutlich zu vernehmen. In der Region, die wir schon genannt haben, die nicht auf der britischen Insel liegt, in Nordirland. Kommt der harte Brexit mit einer harten Grenze, dann könnte es vorbei sein, dort mit dem fragilen Frieden, berichtet Anne Demmer.
Während des Nordirland-Konflikts war Crossmaglen eine Hochburg der IRA. 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen ist Ruhe in den Ort eingekehrt. Soldaten und der Stacheldraht sind verschwunden. Und mit dem Frieden kamen in Bussen die Touristen, die in Crossmaglen Halt machen. Mit Hilfe der EU wurden Friedensprojekte finanziert, Straßen und Schulen gebaut, erzählt Cathal Short. In dem traditionell eher armen Nordirland habe sich etwas getan.
Seit dem Karfreitagsabkommen prosperiert die Stadt. Es haben sich Unternehmen angesiedelt. Es gibt ein neues Hotel. Die Menschen sind stolz auf das, was sie erreicht haben. Sie versuchen, Jobs zu schaffen. Und jetzt haben alle Angst vor den Folgen des Brexit.
Einige wehren sich. Damien McGinnity will nicht tatenlos zusehen, wie Großbritannien aus der EU stolpert. Er hat eine Initiative gegründet. Er und seine Mitstreiter haben sich mit dem Team des Chefunterhändlers Michel Barnier in Brüssel getroffen und vor dem Brexit gewarnt.
Northern Ireland will suffer the most.
Nordirland wird im Falle eines harten Brexits am meisten leiden. Wir leben vor allem von der Landwirtschaft. Wir exportieren unsere Produkte in die EU. Es gibt viele Unternehmen, die ihre Waren 3 oder 4 Mal über die Grenze bringen. Wenn es Zölle und Kontrollen geben sollte, dann werden sie hier dicht machen. Das haben sie bereits angekündigt.
Damien McGinnity kommt gerade von der Arbeit, lenkt seinen Wagen vorbei an einem Plakat, das am Straßenrand steht. Border Communities against Brexit. Grenzgemeinden gegen den Brexit steht in großen Buchstaben darauf geschrieben. Er hat viele davon in der Region aufgestellt. Er lebt mit seiner Familie in dem kleinen Dorf Drumonty in Nordirland.
Meine Frau ist Wissenschaftlerin. Sie arbeitet auf der anderen Seite der Grenze. Sie kommt ursprünglich aus der Republik Irland. Es gibt tausende Familien, die, so wie wir, dort Verwandte haben oder dort arbeiten. Wir sind quasi eine Gemeinde. Wir leben zusammen und überqueren die Grenze jeden Tag.
McGinnity ist Landwirt und leitet die Postfiliale, die sich im Supermarkt des Nachbarortes befindet. Er hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Mit dem Austritt aus der EU ist auch seine eigene Existenz bedroht.
Landwirte werden 60% weniger Geld bekommen, weil die Unterstützung der EU wegfällt. Mein Hof wird auf Dauer nicht mehr tragfähig sein. Und das ist nur eine Folge des Brexit.
Er glaubt nicht, dass die Regierung in London diesen Verlust ausgleichen wird.
Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin 44 Jahre alt. Mein Hof befindet sich hier in dem Dorf. Ich erinnere mich gut, als das britische Militär hierher kam. Da war ich 7 oder 8. Über uns sind den ganzen Tag 3 Hubschrauber geflogen. Wir waren von Wachtürmen umgeben. Es gab eine große Militärbasis im Nachbarort Falk Hill.
Das dröhnende Geräusch der Hubschrauber hat er nicht vergessen. Auch nicht die Explosion der Bomben, die Schüsse, die Straßenblockaden. McGinnity befürchtet, dass mit einer sichtbaren Grenze die Gewalt zurückkehren könnte. 56% der Nordiren haben gegen den Brexit gestimmt. Auch Cathal Short aus Cross MacLean. Der Brexit werde nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Folgen haben, meint Short.
I think some people are actually sleepwalking.
Die Menschen schlittern in diese Katastrophe. Viele verstehen nicht den Ernst der Lage. Die Leute sagen, ach, es wird schon alles gut. Aber es geht hier schließlich auch um unsere Kinder. Ich habe selbst einen kleinen Sohn. Was wird er für eine Zukunft haben? Ich will nicht, dass die Troubles wieder ausbrechen. Ich will nicht, dass mein Sohn das erleben muss.
Anne Demmer war das über den fragilen Frieden in Nordirland, den ein harter Brexit gefährden dürfte. Und am Telefon dort in London jetzt Maike Bohn, Marketing-Expertin und Bildungsberaterin, eigentlich aus Bristol und Gründerin der Internetplattform und Bürgerinitiative The 3 Million. Guten Tag.
Guten Tag.
The 3 Million meint die 3 Millionen, eigentlich sind es 3,6 Millionen, Sie hätten eigentlich auch 4 Millionen schreiben können, EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben und arbeiten. Sie sind die Stimme dieser Europäer auf der Insel. Wie sind Sie dazu geworden?
Ja, das kam nach dem Referendum, ging es mir wie anderen sehr, sehr schlecht von der Stimmung her und wir mussten einfach was tun und konnten nicht tatenlos zusehen. Wir hatten ja auch keine Stimme in diesem Referendum und da habe ich mich mit einem Franzosen in Bristol, den ich kannte, zusammengeschlossen und wie das so in Großbritannien geht, haben wir uns erstmal in einem Pub getroffen, noch eine Polin und 2 weitere Franzosen waren dabei und wir haben beschlossen, erstmal ein paar Informationsabende zu machen, was kommt da auf EU-Bürger eigentlich zu, was bedeutet das? Und haben dann auch eine Internetplattform gegründet zum Austausch. Die ist nicht öffentlich zugänglich. Und die ist dann über dem folgenden Jahr auf 37.000 Mitglieder herangewachsen. Wir merkten also, was für ein Bedarf war. Denn wie auch Ihr vorheriger Interviewpartner sagte, die Ungewissheit, die ist furchtbar und ist auch nicht weniger geworden. Und die Menschen waren einfach hilflos und wollten miteinander sprechen und wollten aber natürlich auch wissen, was da rechtlich auf sie zukommt. Daher haben wir inzwischen auch Rechtsanwälte in unseren freiwilligen Reihen und andere Experten, die uns helfen, auch die EU und auch Westminster zu informieren, weil auch auf EU-Ebene manchmal wenig Verständnis und Kenntnis von britischem Recht herrscht und umgekehrt. Also wir sind auf einmal auf die politische Bühne gehoben worden, so nach ein paar Monaten.
Wie groß Ihre Bürgerinitiative ist, haben Sie schon gesagt. Wie gewichtig ist Ihre Stimme? Hört man sie jetzt, also in Westminster oder in Brüssel?
Ja, man hört uns schon. Wie viel dabei rumkommt, wissen wir auch eigentlich erst, wenn es wirklich vorbei ist mit den Verhandlungen. Aber uns wurde in Brüssel durch Guy Verhofstadts Team gesagt, dass ohne unsere Arbeit das Thema Bürger gar nicht an der ranghöchsten Stelle der Verhandlungen gesetzt wäre. Das wäre immer Nordirland und die Wirtschaft gewesen. Also wir haben wirklich viel erreicht, dass das Thema auch sehr viel in der Öffentlichkeit war. Wir haben also über 700 Zeitungsartikel und Medienerscheinungen in den letzten 2 Jahren gehabt. Also und wir reden mit beiden Seiten auf höchstem Niveau, kommen aber bei der EU mehr durch als bei Großbritannien. Die Politiker schotten sich hier viel mehr ab.
Hat sich Ihre Situation in den vergangenen 1,5 Jahren seit der Brexit-Entscheidung verändert, vielleicht gefühlsmäßig auch? Ich habe vorhin gesagt, Sie haben sich schlecht gefühlt und die Unsicherheit ist geblieben. Aber wie werden Sie angesehen, wenn Sie sagen, die Politiker schotten sich ab? Sind Sie mehr zum Ausländer geworden?
Auf jeden Fall. Also das ist eine richtige Identitätskrise und das darf man auch nicht unterschätzen. Die Briten denken immer, das ist aus wirtschaftlichen Gründen, dass viele EU-Bürger gekommen sind und das ist einfach nicht an dem. Wir haben auch, uns wurde ganz am Anfang gesagt, ja, geht doch nach Hause oder wendet euch doch an eure eigene Regierung. Und dann haben wir immer gesagt, aber ihr seid jetzt unsere Regierung, ihr seid für uns zuständig. Also ich fühle mich viel mehr als Europäerin, auch als Ausländerin und seit dem Parteitag, auf dem Theresa May sagte, ihr seid Bürger von Citizens of Nowhere, also Bürger von nirgendwo. Da habe ich gemerkt, dass hier in diesem Land auf einmal ein anderer Wind weht. Und seitdem fühle ich mich auch einfach unwohl. Also das, wofür ich auch stehe, die Bewegungsfreizügigkeit und das europäische Kulturerbe, das wird hier im Moment abgelehnt. Und das macht mir schon zu schaffen.
Die Briten in der EU, also die auf dem Festland leben, haben sich inzwischen zuhauf dafür entschieden, die jeweilige Staatsbürgerschaft des Landes anzunehmen oder zu beantragen, in dem sie leben. Es sind viele Briten, inzwischen haben einen deutschen Pass. Würden Sie bei einem harten Brexit auch die britische Staatsbürgerschaft annehmen oder haben Sie sie schon?
Ich habe sie seit einem Monat und genau aus den Gründen. Ich habe ein 10-jähriges Kind und er ist hier aufgewachsen. Er fühlt sich zwar als Halbdeutscher, halb Brite, aber seine Schule, alles ist in Großbritannien. Und als Versicherung habe ich widerwillig dann doch die doppelte Staatsbürgerschaft für uns beide beantragt.
Aber es ist nicht wirklich die Lösung, oder?
Es ist nicht die Lösung, nein. Nur wenn es eben ganz schlecht kommt und wir haben kein Austrittsabkommen oder da wird noch dran gedreht, dann kann es wirklich sein, dass wenn ich 5 Jahre ins Ausland gehe, ich nicht mehr in meine Wahlheimat zurückkomme und mein Kind auch nicht. Und das ging einfach nicht. Und daher bin ich in der glücklichen Lage, dass das geht. Wir haben EU-Bürger, bei denen geht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht. Und die müssen sich jetzt wirklich entscheiden.
Maike Bohn, Marketing-Expertin und Bildungsberaterin aus Bristol und Gründerin der Internetplattform und Bürgerinitiative The 3 Million. Vielen Dank. Over and out. Ein Land zerlegt sich selbst. Der Tag in HR2 Kultur.
Der durchschnittliche Brite spricht Englisch, als würde er durch einen schlammigen Schuh reden. Wir sind stolz darauf, eine Art verfauschtes, gossen, ghetto Englisch zu sprechen. Worte enden plötzlich in der Mitte als Water, Word Woa. Apples and Pears heißt auf einmal nicht mehr Apfel und Birnen, sondern Treppe. Rhyming Slang für Stairs. Alle 7 Meilen stoßt man auf einen neuen, unverständlichen Dialekt. Erst als ich nach Deutschland zog, fiel mir auf, wie schlecht ich die einzige Sprache beherrschte, die mir zur Verfügung stand. Das war ziemlich schockierend. Ich war einer von nur 2 englischen Muttersprachlern in der Firma. Zu Anfang schickte mir ständig englische Texte, die in andere Abteilungen verfasst worden waren, damit ich sie korrigierte. Das ging aber nur 2 Wochen gut. Dann stellte man fest, dass ich keine Ahnung hatte, wie die Englischsprache funktionierte. Ich hatte die Texte mit mehr Fehlern als zuvor zurückgesandt. Nach kurzer Zeit schickten sie ihre Schriftsätze lieber an die Skandinavier. Die sprachen schließlich so ein schönes Englisch.
Adam Fletcher las aus So Sorry, im Untertitel heißt das Buch, wie gesagt, ein Brite erklärt sein komisches Land. Am Telefon jetzt Nikolai von Andarsa, Leiter der Forschungsgruppe EU und Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Wir wissen nicht, was in Großbritannien in den nächsten Tagen und Wochen geschieht. Misstrauensvotum gegen die Premierministerin kann sein, Neuwahlen kann darauf folgen, Absegnen des jetzt ausgehandelten Austrittsvertrags oder Ablehnen, alles möglich. Das Vereinigte Königreich ist, was das angeht, eine Wundertüte. Nun hat EU-Ratspräsident Donald Tusk gesagt, die EU bereite sich auf alle Szenarien vor. Was heißt das, wenn die Möglichkeiten so vielfältig sind? Kann man das überhaupt?
Man muss wirklich sagen, dass selbst jetzt, also 4 Monate vor dem anvisierten Brexit, eigentlich noch alles möglich ist. Die britische Regierung hat zwar den geordneten Brexit vor, aber durch die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus, wo wirklich eigentlich fast keine Form des Brexits eine Mehrheit hat, steht im Raum, dass das Abkommen abgelehnt wird, es dann also einen chaotischen Brexit gibt oder sogar Neuwahlen, die zu einem zweiten Referendum führen können. Deswegen müssen wir aktuell sagen, der Brexit ist noch und wieder völlig offen.
Es gibt mehrere Szenarien, die dazu führen, dass die Briten doch nicht austreten wollen aus der EU. Also schnelle Neuwahlen mit dann anderen Mehrheiten oder ein zweites Referendum zum Beispiel. Auch an Sie die Frage, die ich vorhin schon mal an den Juristen gestellt habe. Können die Briten noch bis zum 29. März nächsten Jahres sagen, April, April? War nicht so gemeint, wir bleiben doch drin?
Prinzipiell können sie das schon. Das ist zumindest die herrschende rechtliche Meinung, wie ich sie verstehe, dass die Briten also ihren Austrittsantrag nochmal zurückziehen können. Man muss aber sagen, dass ich das politisch für noch das unwahrscheinlichste Szenario halte. Denn es müssten eigentlich erstmal Neuwahlen stattfinden, ein langer politischer Prozess, um das Referendum überhaupt erst zu entscheiden. Und die EU müsste zustimmen, die Austrittsverhandlungen nochmal zu verlängern. Also es ist wieder etwas möglich geworden, aber politisch wären dafür noch viele Voraussetzungen zu erfüllen.
Wissen wir das denn genau? Also im Vertrag von Lissabon steht ja nur, wenn du deinen Austritt erklärst, dann dauert das 2 Jahre und dann bist du raus, ob du bis dahin ein Abkommen hast, wie das geregelt wird oder nicht. Da steht ja nicht drin, dass du nicht raus bist nach 2 Jahren.
Genau, das ist eine rechtliche Interpretation, weil der Vertrag das offen gelassen hat. Aktuell läuft ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, der eben genau das klären soll, ob so ein Austrittsantrag nochmal zurückgezogen werden kann. Aber nicht nur Ratspräsident Tusk, sondern verschiedene EU-Staats- und Regierungschefs haben schon gesagt, sie gehen eigentlich davon aus, dass ein Rückzieher noch möglich ist. Aber wie gesagt, dieser Rückzieher kann nur von den Briten kommen und sehr viel schwieriger ist eigentlich der rechtliche Prozess in Großbritannien. Denn die Frage, wie sähe überhaupt ein solches zweites Referendum aus, wann könnte es stattfinden, die sind noch völlig ungeklärt.
Aber es gibt ja auch eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich die Tories ziehen jetzt das Misstrauensvotum durch. Es gibt 48 Briefe, in denen die Vertrauensfrage sozusagen von Theresa May gefordert wird. Und dann verliert sie die und dann gibt es Neuwahlen. Und die könnten doch bis März durch sein, oder?
Die Neuwahlen könnten bis März durch sein. Es gibt aber keine große Partei, die bisher sagt, sie wollen das Referendumsergebnis selbst in Frage stellen. Denn alle in der konservativen Partei, selbst die EU-Befürworter, sagen, ohne ein zweites Referendum können wir den Rückzieher nicht machen. Und die Labour-Partei, deren Vorsitzender ist selber eigentlich ein heimlicher Freund des Brexits und hat vor dem Deutschen Spiegel noch gesagt, er geht davon aus, dass der Brexit nicht zu stoppen ist, wird also selber nicht für einen Rückzieher in der Politik eintreten. Das ist also diese politisch vertrackte Situation in Großbritannien, die es nur möglich machen würde, über ein zweites Referendum zu einem Exit vom Brexit zu kommen.
Aber auch das ist, haben wir vorhin gelernt, ganz einfach möglich, weil die Briten keine Verfassung haben und deshalb steht in der Verfassung, die sie nicht haben, auch nicht drin, wie das Referendum zu regeln sei und welche Wirkung es hat. Also kann man das einfach nochmal machen.
Genau, es könnte nochmal gemacht werden. Es ist dafür allerdings ein Parlamentsbeschluss notwendig. Und wir haben ja jetzt schon darüber diskutiert, wie schwierig die Mehrheitsverhältnisse im Parlament selbst sind. Eine Mehrheit für ein zweites Referendum gibt es eben auch noch nicht. Und deswegen halte ich Neuwahlen vor dem zweiten Referendum eigentlich für zwingend notwendig.
Ja, aber auch eine neue Regierung könnte sagen, das alte Referendum gilt nicht, es ist nämlich nicht bindend und fertig.
Das ist rechtlich durchaus möglich. Es war eigentlich ein rein beratendes Referendum. Das ist wirklich die Verrücktheit der britischen Verfassung. Man muss allerdings dazu sagen, dass mehr Briten für den Brexit gestimmt haben als für Tony Blair oder Margaret Thatcher auf jeweils den Hochzeiten ihrer Macht. Das heißt also, in London wird diese politische Bindewirkung des Referendums mit den 17 Millionen, die dafür gestimmt hat, so ernst genommen, dass es sich keine Partei trauen würde, ohne ein zweites Referendum den Brexit wieder rückgängig zu machen.
Also nehmen wir mal den zumindest zurzeit wahrscheinlicher aussehenden Fall. Die britische Premierministerin würde die Zeit bis dahin überstehen. Dann soll das britische Parlament am 18. Dezember über den Brexit-Vertrag abstimmen. Gesetzt den Fall, der fällt durch, ziemlich wahrscheinlich. Dann gibt es den harten Brexit. Oder glauben Sie, die EU verhandelt dann doch nochmal?
Na, es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, denn wenn das Abkommen durchfällt, heißt es noch nicht, dass es nicht ein zweites Mal vorgelegt werden kann. Es gibt also einige in London, die davon ausgehen, dass es nach einer ersten Ablehnung heftige Marktreaktionen gibt. Das Pfund stürzt ab, Unternehmen kündigen ab, sich aus Großbritannien zurückzuziehen. Und dann unter diesem wirtschaftlichen Druck könnten die Abgeordneten ein zweites Mal zustimmen.
Das heißt, Sie meinen, die stimmen so oft ab, bis es passt, oder wie?
Wir haben das ja zum Beispiel während der Eurozone in Griechenland gesehen, wo Griechenland ja häufig auch schon sozusagen Bedingungen abgelehnt hat und dann gab es heftige Reaktionen und nochmal ein Umdenken. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich würde sagen, ein zweites Szenario ist, dass die konservative Partei selbst einen neuen Premierminister ernennt, es also einen internen Machtkampf gibt und jemand Neues sich als Sieger hervorschält, der dann vielleicht mit einer neuen Strategie herangeht. Und dann gibt es eben die Option, neu mit der EU zu verhandeln. Da glaube ich allerdings, und das haben eigentlich alle Stimmen bisher gesagt, dass Brüssel nicht bereit sein wird, fundamental nochmal über dieses Brexit-Abkommen neu zu verhandeln.
Also entweder die Briten stimmen dann irgendwann doch noch zu, mit einem neuen Premierminister vielleicht, der sich dann neue Mehrheiten suchen muss, denn die Mehrheit haben die Tories ja nicht, oder es gibt den harten Brexit. So ist die Prognose von Ihnen aus.
Genau, davon würde ich ausgehen. Und der harte Brexit würde eben dann bedeuten, dass Großbritannien ohne Regelung aus der EU fällt und man höchstens versuchen kann, über unilaterale Maßnahmen zumindest die schlimmsten Folgen zu begrenzen. Also dass zumindest die Flugzeuge zwischen Großbritannien und Europa fliegen können und die Bürger ihre Rechte behalten.
Nikolai von Ondarsa, Leiter der Forschungsgruppe EU und Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Recht herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Over and out. Ein Land zerlegt sich selbst. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, müssen Sie aber ohne uns auskommen. Es sei denn, wenn Sie Sehnsucht haben, Sie hören uns nach. Das geht bei hr2.de oder in der ARD Audio App. Dort sind wir der Tag von hr2 Kultur, das Original. Das Team vom Tag sagt Danke, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Bernd Seidel und Birgit Spielmann. Unter Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinden.